Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick.
Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Serie Der Zoroastrismus, Folge 13.
Bisher haben wir uns um die Geschichte des Zoroastrismus im Perserreich gekümmert. Jetzt wird es Zeit, einen Blick auf die Religion in anderen Teilen der Welt zu werfen. Denn, auch wenn der Zoroastrismus im Iran natürlich eine besondere Stellung hatte, heißt das nicht, dass er nicht auch in anderen Gegenden wichtig war. Ursprünglich hatte ich 2 Folgen zum Zoroastrismus außerhalb des Perserreichs veranschlagt, aber nach meinen Recherchen und der Organisation meiner Notizen habe ich festgestellt, dass es sinnvoller ist, das Thema in 3 dafür ein bisschen kürzeren Folgen abzuhandeln. In der heutigen Folge werden wir uns mit Armenien und Iberien beschäftigen, also denjenigen Königreichen im Kaukasus, die später christianisiert wurden und ewiger Zankapfel zwischen Persern und Römern waren. Dabei werden wir uns vor allem auch damit beschäftigen, dass der Zoroastrismus Persiens nicht deckungsgleich mit dem Zoroastrismus in anderen Gegenden war. Okay, fangen wir also an. Ich hatte ja schon die Tendenz im Perserreich erwähnt, den Zoroastrismus mit dem Iranertum gleichzusetzen. Jetzt muss man aber aufpassen, dass man nicht einfach diese iranische Sicht übernimmt, denn macht man das, kommt man eben schnell in Schwierigkeiten. Denn bei Religionen handelt es sich ja um kulturelle Gebilde, die durchaus flexibel sind und sich auch an kulturelle Eigenheiten anpassen, beziehungsweise unterschiedliche Ausprägungen entwickeln. Denn auch wenn Religionen natürlich meist einen harten Kern von Überzeugungen und Praktiken haben, entwickeln sich natürlich in der Regel auch lokale Traditionen. Und dessen muss man sich immer bewusst sein. Ansonsten stößt man eben auf ein Problem, das ich jetzt in Bezug auf Armenien und Iberien darlegen werde. Der Zoroastrismus war zweifellos eine Religion aus dem iranischen Raum. Man sieht es schlicht daran, wenn man sieht, in welcher Sprache der Avesta verfasst war, nämlich Avestisch. Das war ja eine iranische Sprache, beziehungsweise die älteste bekannte Form. Und man sieht es auch, wenn man sieht, wo es der Zoroastrismus dominiert hat. Und jetzt war es aber so, dass der persische Einfluss natürlich weit über die Grenzen Persiens hinausging. Ja, das ist ja an sich nichts Ungewöhnliches. Imperiale Mächte haben es ja meist an sich, dass sowohl ihr politischer als auch ihr kultureller Einfluss benachbarte oder auch abhängige Gebiete mit einschließt. Ja, das ist ja heute auch noch so.
Ja, oder dank Internet vielleicht noch weiter.
Oh ja, also ich finde, man merkt, wenn man sich deutsche YouTuber anschaut, wie viele Anglizismen drin sind. Das ist richtig penetrant, finde ich.
Richtig cool.
Genau. Jetzt befanden sich am nördlichen Rand der persischen Welt Armenien und Iberien. Bereits in der Serie zu Armenien hatten wir ja darauf hingewiesen, dass es starke kulturelle und politische Verbindungen zwischen Armenien und Persien gab. Es finden sich zum Beispiel viele persische Lehnwörter in der armenischen Sprache und auch einige kulturelle Praktiken teilte man und auch nicht zuletzt die Arsakidische Dynastie, die ja das spätantike Armenien beherrschte, stammt ja auch aus Persien. Und auch zahlreiche andere armenische Adelsfamilien, also neben den königlichen, hatten ebenfalls familiäre bzw. eheliche Verbindungen nach Persien. Deshalb ist es jetzt nicht verwunderlich, dass jetzt in Armenien und auch in Iberien der Zoroastrismus die dominante Religion war, bevor beide Länder dann zum Christentum konvertiert sind. Jedoch wurde in der Vergangenheit dieser Umstand von Armeniern und Georgiern gerne bestritten. Stattdessen vertraten armenische Forscher eine Zeit lang die These, dass die armenische Religion aus indigener Tradition von Uratreern und Huritern abstammte und halt einige iranische und griechische Elemente besaß. Man argumentierte damit, dass christliche Quellen für die Vorgängerreligion des Christentums nur neutrale Begriffe benutzten. Also man verwendete dann Ausdrücke wie Religion der Vorväter oder natürlich polemisch Heiden. Und Man betonte, dass also die vorangegangene Religion nicht mit dem Zoroastrismus gleichgesetzt worden war. Zwar gäbe es Quellen, wo von der zoroastrischen Religion gesprochen wurde, doch sei damit immer nur die Religion der Perser gemeint worden. Jetzt muss man aufpassen, denn zur Zeit, als diese Quellen geschrieben wurden, waren die Armenier bereits christlich. Ebenso Iberien dann später mit georgischen Quellen. Jetzt ist es natürlich immer problematisch, nur christliche Quellen heranzuziehen. Denn die sind erstens nicht neutral. Du hast also das Problem, du hast auch immer eine Außensicht, was das schon sehr schwierig macht. Was noch hinzukommt ist, dass christliche armenische Quellen erst etwa 100 Jahre nach der Christianisierung Armeniens entstanden sind, weil das Alphabet erst später entwickelt wurde. Das heißt, du hast auch noch den zeitlichen Abstand. Und prinzipiell haben jetzt Quellen, dazu gehören die christlichen natürlich auch, immer bestimmte Erzählabsichten, sowohl religiös als auch politisch. Das heißt, diese Quellen hängen immer von ihrem eigenen Geschichtsbild und von zeitgenössischen Erwägungen ab, wo diese Quellen entstanden sind. Und natürlich hängt die Darstellung auch immer ein bisschen davon ab, wie man die Welt gerne hätte. In diesem Zusammenhang betreibt man dann eine bestimmte Geschichtspolitik zum Beispiel. Das hatte ich ja in der Armenien-Serie bereits angesprochen. Und zum Beispiel, das kann man bei diesen Quellen sehen, wird ja immer die Einheit Armeniens sehr stark in den Vordergrund gerückt, während die Nachara, also die Feudalfürsten, eher immer negativ erscheinen. Und das hing ja eher mit den Idealvorstellungen der Autoren zusammen, als mit den tatsächlichen Gegebenheiten. Das heißt, hier muss man immer aufpassen.
Aber was für einen Grund hätten denn die christlichen Quellen so zu tun, als hätte es davor keinen Zoroastrismus in Armenien gegeben?
Ja, das ist interessant. Ja, das ist eine gute Frage natürlich. Man kann nur spekulieren. Aber meine Vermutung ist, möglicherweise war es den Autoren wichtig, allgemein den Gegensatz zwischen armenischer Kultur und der persischer Kultur hervorzuheben. Denn es war ja so, die christlichen Quellen waren nicht nur religiös an Rom orientiert, der Kaiser, christliche Schutzmacht, sondern teilweise auch politisch. Und dann war es auch immer so, die Armenien war immer irgendwie ein bisschen bedroht. Also Armenien als Ganzes war bedroht, weil ja das Königtum sehr schwach war und dann die ganzen lokalen Herrscher da waren. Dann war es möglicherweise noch von Persien bedroht, beziehungsweise, und dann suchte man natürlich eher sich abzugrenzen, und am Ende wurde ja Armenien sogar aufgeteilt, und der größte Teil ging ja an Persien. So, wenn jetzt dein Reich einverleibt wird, dann bist du natürlich bedroht in deiner Identität, dass du nicht in den anderen aufgehst, und dann hast du vielleicht ein besonderes Interesse, deine Eigenartigkeit hervorzuheben, und da spielt ja das Christentum natürlich eine Rolle, dass du sagst, hier, wir haben unsere eigene Religion, aber möglicherweise wollte man selbst noch die vorherige Religion abgrenzen von den Persern, dass man gesagt hat, wir sind was Eigenes. Ja, und auf die Art und Weise, es war sozusagen ein Akt kultureller Behauptung, der sich in den Quellen wiederfindet. Also das ist jetzt meine Theorie. Natürlich immer schwierig. Die Autoren sagen natürlich nicht, warum sie sich so ausdrücken, aber ich würde halt in die Richtung interpretieren. Ich glaube ich glaube, diesen Aspekt gibt es auch woanders auch. Also wenn du zum Beispiel jetzt Reiche auseinanderbrechen oder sowas, oder kleinere Teile dann Unabhängigkeit bekommen, dann betonen sie auch ihre Andersartigkeit sehr, sehr stark. Zum Beispiel. Es wird dann oft sehr nationalistisch, und dann unterdrückt man dann andere Minderheiten, was auch nicht so toll ist. Aber dieses Abgrenzungsbedürfnis hat man ja oft. Und interessanterweise auch, wenn sich Leute relativ ähnlich sind, dann betont man aber, dass man nicht gleich ist. Also vielleicht ist sowas da hier eine Rolle. Und jetzt nochmal zurück eben zu diesen christlichen armenischen Quellen. Hier muss man jetzt aufpassen, dass man das nicht so einfach für bare Münze nimmt. Und man muss auch aufpassen, dass man nicht in den iranischen Anspruch hineinfällt. Denn die Iraner haben natürlich gesagt, ja, Iranertum, Zoroastrismus ist ja das Gleiche. Ja, das heißt im Umkehrschluss, alles, was nicht irgendwie iranisch ist oder sasanidisch, ist unzoroastrisch. Also das war ja der Anspruch und da muss man aufpassen, dass man das nicht einfach übernimmt. Naja, denn das würde ja bedeuten, dass man die Armenier als unzoroastrisch identifiziert, nicht weil das die Belege sagen würden, sondern weil der Zoroastrismus einfach als iranisch definiert wurde. Deswegen es natürlich gar keinen armenischen Zoroastrismus geben könnte oder so. Also hier muss man aufpassen, nicht einfach nach Definitionen zu gehen, sondern einfach, okay, was finden wir empirisch? Wobei Quellen natürlich auch wieder empirisch sind, also es ist sehr kompliziert. Man muss also aufpassen. Und es ist ja oft so, dass es ja bei Religionen eben, wie angedeutet, lokale und politische spezifische Ausprägungen gibt. Und deswegen darf man nicht einfach eine bestimmte Ausprägung nehmen und die dann als Orthodoxie definieren. Also, sodass dann alles andere dann heretisch wird oder gar eine andere Religion. Denn auch, wir haben ja zum Beispiel mehrere Folgen zum Zoroastrismus im Sassanidenreich gemacht. Und das Sassanidenreich war natürlich unglaublich kulturell prägend. Hier wurde das Avesta verschriftlicht und dann auch ganz klar definiert. Und wir haben ja auch die heretischen Gruppen angesprochen. Das heißt, hier hat man eine zeitliche und örtliche Momentaufnahme. Also alles ist immer irgendwie im Fluss. Und das muss man eben bedenken. Aber eben zurück jetzt zu den Armeniern und Iberern. Es gibt nämlich durchaus Quellen, die belegen, dass jetzt die Armenier und Iberer vor ihrer Konversion zum Christentum zoroastrisch waren. Und das erklärt auch die aggressive Religionspolitik, die die Sassaniden manchmal in Armenien und Iberien betrieben haben. Denn wir hatten ja schon angemerkt, dass der Zoroastrismus an sich eigentlich nicht missionarisch war. Was man aber nicht geduldet hatte, war ein Abfall vom Zoroastrismus, von der Religion der Apostasie. Das hatten wir auch erwähnt, darauf wurde ja die Todesstrafe gegeben. Und so passt es dann ins Bild, dass dann die Sassaniden in Armenien und Iberien durchaus immer mal wieder den Zoroastrismus gefördert haben und eine Konversionspolitik betrieben haben, weil das durchaus als zoroastrische Länder gesehen wurden, auch wenn die ein bisschen komisch waren aus persischer Sicht.
Gibt es dazu Belege, dass Menschen zum Tode verurteilt worden sind?
Es ist lange her. Ich glaube, in der Serie bei Armenien haben wir das erwähnt. Ich glaube, es gibt Belege. Auch teilweise, dass die Könige durchaus kulant waren, aber dass es dann wiederum andere Gruppen gab, die dann Druck gemacht haben und gesagt, nee, das tolerieren wir nicht. Gerade wenn jetzt, sagen wir, persische Aristokraten plötzlich christlich geworden sind, dann war es immer heikel. Und da hat man tatsächlich hingerichtet und enteignet und so.
Wie ist es eigentlich andersrum? Die Strafe für Christen, die vom Glauben abfallen, ist Exkommunikation oder gab es da auch schlimmere Sanktionen?
Ja, der Witz ist ja, wenn du dich vom Christentum abkehrst und sagst, ich glaube das nicht mehr, dann hast du dich ja im Prinzip selbst exkommuniziert, weil Exkommunikation heißt ja einfach nur Ausschluss aus der Gemeinschaft. Ich wüsste jetzt in der Tat nicht, dass es irgendwie kirchenrechtlich oder hier in der theologischen Literatur der Gesetze gab. Also ich glaube, Karl, wahrscheinlich sozial kann es sein, dass du dann geächtet wurdest, natürlich, weil du bist nicht mehr Teil der Gemeinschaft. Aber rechtlich gab es nicht. Mhm. Es gab aber natürlich dann Gesetze gegen öffentliche heidnische Kulte dann später. Und dann später zur Zeit Justinians, also wir sprechen hier vom 6. Jahrhundert, gab es tatsächlich Zwangstaufen. Also da gab es dann tatsächlich einen rechtlichen Zwang. Aber Abfall vom Glauben selbst, da wüsste ich jetzt spontan nicht, dass du jetzt christlicherseits, auch von Klerikerseits, du dann eine schreckliche Strafe hättest. Sondern nur, okay, du bist halt exkommuniziert, was jetzt eh irrelevant ist, wenn du abgefallen bist.
Ja, vielleicht eben nicht, wenn man in der Gruppe geächtet ist.
Ja, okay, also was mit Sicherheit der Fall ist, wenn du jetzt wahrscheinlich einfach dann sagst, okay, ich opfere fröhlich heidnischen Göttern, dann wirst du, ich bin mir ziemlich sicher, dann nicht mehr zur Eucharistie zugelassen worden sein. Und dann wirst du dann natürlich dann sozial, bist du draußen. Also sowas mit Sicherheit gab es schon. Und es war natürlich so, wenn du dann wieder zurück wolltest in die Gemeinde, dann musstest du Buße tun. Und das war natürlich ein großes Thema, als das Christentum dann toleriert wurde. Okay, was machen wir mit den ganzen Leuten, die vorher geopfert haben? Und da gab es dann unterschiedliche Handhabungen. Da hat es sich meistens so eingebürgert, dass unterschiedliche Formen der Buße dann gemacht wurden. Oder auch Beichte war auch etwas sehr Öffentliches damals. Und dann musstest du wirklich so zu Kreuze kriechen, öffentlich und so weiter. Also es ist schon ein Akt, ein sehr sozialer, großer Akt. Also da hat man schon Überlegungen gemacht. Aber das waren dann Überlegungen, die gekommen sind, wenn es um die Reintegration ging. Okay. Schauen wir uns noch mal kurz die Geschichte und Kultur Armeniens an. Armenien hat ja eine Geschichte, die weit in die Vergangenheit zurückreicht. Na, zu Beginn unserer Armenien-Serie hatten wir ja bereits erwähnt, dass im 13. Jahrhundert vor Christus indoeuropäische Gruppen in die Region des Königreichs Urartu eingewandert waren. Und dann in der Folgezeit vermischten die sich mit den Einheimischen und daraus ging dann die armenische Staatlichkeit oder Identität hervor. Wobei Armenien als Begriff erst einige Jahrhunderte später auftaucht und das erste Mal in achämenidischer Zeit erwähnt wird. Also erst dann so 6. Jahrhundert vor Christus. Armenien war kulturell Teil der iranischen Welt. Also die Armenier waren selbst keine Iraner, aber Teil von diesem Nimbus, sagen wir mal. Und die eigene Sprache war auch ein eigener Zweig der indogermanischen Sprachfamilie. Also das ist wichtig zu betonen, aber das ist ja trotzdem eine kulturelle Einflussregion. Anfang des 4. Jahrhunderts, natürlich jetzt nach Christus, übernahm dann Armenien das Christentum und machte es sogar zur Staatsreligion. Und damit wurde Armenien das erste christliche Land. Etwa 100 Jahre später, das hatte ich ja kurz angedeutet, wurde dann von christlichen Klerikern ein eigenes armenisches Alphabet entwickelt. Und das geschah wahrscheinlich zur besseren christlichen Durchdringung und Missionierung des Landes. Weil dann von natürlich christliche Literatur dann übersetzt wurde. Und mit der Erfindung des armenischen Alphabets entstanden dann natürlich auch eine Vielzahl armenischsprachiger Quellen, die natürlich jedoch immer christlich waren. Politisch war Armenien aber immer das Schlachtfeld zwischen Römern und Persern. Ja, das heißt, es gab iranische kulturelle Einflüsse und römischerseits ebenfalls dann über die Religion Einflüsse. Ganz besonders, als natürlich Rom selbst christlich wurde. Und da kam dann mit dem Religiösen auch ein politischer Einfluss. Die armenischen Quellen standen jetzt der alten Religion natürlich sehr feindselig gegenüber. Untersucht man jetzt aber zum Beispiel die Götternamen der alten vorchristlichen Götter, dann stellt man fest, dass sie meist iranisch waren und dass es sich eben bei dieser Religion dann eben doch um die zoroastrische Religion handelte, aber um einen armenischen Zweig sozusagen. Und wenig überraschend stammen deshalb viele iranische Lehnwörter, die es im Armenischen gibt, aus dem religiösen Bereich. Ja, und auch die Literaturtradition zum Beispiel, also auch die Unterhaltungsliteratur, war in ihren Motiven und in ihrem Aufbau stark iranisch beeinflusst. Ähnlich war es auch in Iberien. Das Phänomen übrigens, dass es mit der Religion auch sprachliche Einflüsse kommen, hatten wir ja auch im Christentum. So kamen zum Beispiel die meisten Bezeichnungen für die Kleriker, also für die unterschiedlichen Ämter, die es gab, aus dem Griechischen. Nehmen wir zum Beispiel das lateinische Wort Episkopos, also Bischof. Das stammt ja ganz offensichtlich vom griechischen Episkopos. Nur die Endung ist anders. Und wenn man sich das Wort anschaut, dann sieht man gleich, okay, das ist griechisch. Das ist ein griechisches Wort. Das kommt von Episkopein, Epi, einfach nur so eine Vorsilbe zum Modifizieren. Und der Stamm, das Grundwort ist Skopein. Und das heißt sowas wie jetzt sehen, betrachten. Und dieses Scope, das da drin steckt. Das ist zum Beispiel das gleiche Scope, das wir in Teleskop und Mikroskop haben. Ja, und der Episkopos hieß in seiner Grundbedeutung einfach Aufseher. Das konnte sogar ein Gefangenenaufseher sein, theoretisch. Natürlich ist es dann im christlichen Bereich der Aufseher über die Gemeinde. Ebenso ist es mit dem lateinischen Presbyter. Kommt auch aus dem Griechischen. Im Griechischen würde es der Älteste oder nee, der Ältere, die Älteren bedeuten. Und im Lateinischen war es aber das Wort für Priester dann. Also wir sehen, mit Religion kommen auch Wörter und sprachliche Einflüsse.
Ich hätte mir gedacht, dass das Wort vielleicht mit Hirte zu tun hat.
Presbyter?
Nein, Episkopos.
Ah, nee, das ist tatsächlich aber nur der Aufseher. Ich überleg mal, ach, was heißt Hirte? Weil ich glaube, das ist, glaube ich, aber auch ein technischer Ausdruck. Pastor.
Ah, natürlich.
Mit dem Beginn armenischsprachiger Quellen beginnt auch das erste Geschichtswerk über Armenien, das aber relativ spät einsetzt in der armenischen Geschichte. Denn der Autor, Agat Angelos, setzt mit seiner Erzählung zu dem Zeitpunkt an, als die Sasaniden Persien übernehmen, also relativ spät. Und er beschreibt dann den gegenwärtigen König Armeniens, damals noch als frommen Zoroaster tatsächlich, der seinen Generälen befahl, an den Tempeln zu opfern. Und er beschreibt dann in Armenien 7 prominente Tempel, nach anderen Varianten sind es 10 Tempel, die dann der erste christliche König nach seiner Konversion zerstören ließ. Und gewidmet waren diese Tempel Aramazd, Anahit, Mer, Bahagen und Tyr. Aber auch die Götter Baal, Shamin und Torchu werden erwähnt. Also die ersten 5 Götter waren jetzt iranisch, die ich erwähnt hatte. Aramazd kann man ja unschwer als Ahura Mazda erkennen. Anahit ist wiederum Anahita. Und werden wir uns aber als Baal, Shamin und Torchu anschauen, dann waren die nicht iranisch. Und gerade bei Baal Shamin hört man auch den semitischen Ursprung. Man denke an den Baal-Kult in Phönizien bzw. in Kanaan. Und gerade weil das armenische Pantheon also nicht iranische Götter auch kannte, fiel es früher Forschern schwer, die Religion als zoroastrisch anzuerkennen. Hier begeht man aber eben den Fehler, dass man die sasanidische Sicht übernahm, dass zoroastrisch immer gleich iranisch heißt. Das hat dann wiederum zur Gegenreaktion geführt, dass diejenigen Forscher, die Armenien als zoroastrisch angesehen haben, versucht haben, die Erwähnung dieser Götter durch den christlichen Autor Agat Angelos als reine Polemik zu erklären. Also die Idee war, ja, der beruft sich auf biblische Vorbilder und wo dann natürlich in biblischen Schriften über den bösen Baalkult polemisiert wird und das macht er jetzt auch und hier, darum macht er das Ganze. Also möchte das armenische Pantheon angreifen, indem er es mit dem Baalkult in Zusammenhang bringt. Diese Deutung ist aber nur dann plausibel, wenn man davon ausgeht, dass es im Zoroastrismus nur avestische Götter gab, wie bei den Sasaniden. Aber aus archäologischen Funden und Ostraka wissen wir, dass es auch in zoroastrischen Gebieten, von denen wir auch wirklich wissen, dass es zoroastrische Gebiete waren, die fern vom sasanidischen Kernland waren, auch nicht iranische Götter gab. Als Beispiel wäre die sehr beliebte zentralasiatische Göttin Nanaya zu nennen oder der Gott Sasan bei den Parthern im Osten Irans.
Okay, ein Kommentar und eine Frage. Kommentar ist vielleicht Ostraka sind Tonscherben, oder?
Ja, genau.
Und die Frage ist, wenn du jetzt von früheren Forschern sprichst, von was für einem Zeitraum spricht man da ungefähr?
20. Jahrhundert. Genau, kann ich es dir nicht sagen. Das ist, ja, manche Details schreibe ich mir nicht auf und dann vergesse ich es. Aber wahrscheinlich noch zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts oder so. Was wir aber aus der Stelle bei Agat Angelos ebenfalls ableiten können, zu dieser Zeit gab es anscheinend zoroastrische Tempel und Schreine. Das ist ja deswegen relevant, weil es in der frühen Zeit ja sowas noch nicht gab. Da gab es zwar öffentliche Kulte, aber noch nicht Gebäude in dem Sinne. Und die gab es dann später zur frühen christlichen Zeit dann schon. Und diese Tempel hatten auch Tempelland, wodurch denn diese Tempel auch eine große ökonomische Bedeutung hatten. Und nachdem diese Tempel dann aber zerstört wurden, durch die christlichen Könige, wurden dann an ihrer Stelle Kirchen gebaut, die dann das alte Tempelland geerbt hatten. In Armenien wurde auch der zoroastrische Kalender mit seinen Festen genutzt, wobei es natürlich lokale Abwandlungen gab. Und einige zoroastrische Bräuche waren so starker Teil der armenischen Kultur, dass sie auch in christlichen Gemeinden gepflegt wurden, teilweise bis ins 20. Jahrhundert hinein, bis es dann zum Genozid kam.
Meine Frage ist jetzt, wie reibungslos ging dann dieser Übergang? Weil wenn Tempel zerstört werden und durch Kirchen ersetzt werden, das muss doch sicherlich einige Leute verärgern.
Ja, es gab Spannungen. Das hatten wir, glaube ich, auch in der Serie zu Armenien erwähnt. Natürlich ging das nicht von einem Tag auf den anderen und es gab Widerstand von, ich glaube, in bestimmten Regionen. Und ich meine, 100 Jahre später hat man ja das Alphabet erfunden, um dann besser missionieren zu können. Also man sieht, also selbst in 100 Jahre später noch gab es Zoroastrier oder halt eben nicht Christen. Das heißt, es braucht Zeit. Wie es mit vielleicht gewalttätigen Widerstand aussieht, das weiß ich spontan nicht. Okay. Da hätte ich vielleicht die Armenien-Serie nachlesen müssen nochmal.
Naja, die interessierten Zuhörer können sich ja dann an diese Serie wenden. Und hier noch ein Kommentar zu, natürlich, was das menschliche Leid von so Genozid angeht, ist sowieso unersprechlich, aber dann sieht man auch den Aspekt von Zerstörung kultureller Bräuche und Traditionen.
Ja, das ist sehr stark, das ist dann eigentlich für immer verloren geht oder auch sprachlich, auch Dialekte verschwinden. Also ich zum Beispiel im Griechischen, also da gab es ja auch den Bevölkerungsaustausch nach dem Ersten Weltkrieg zwischen Türken und Griechen. Und da sind also unglaublich viele Menschen gestorben und da sind auch Dialekte verloren gegangen, also kappadokisches Griechisches verloren gegangen. Oder auch wenn man überlegt, deutsche Dialekte nach dem Zweiten Weltkrieg, also ich weiß nicht, heute gibt es zwar keinen, der wahrscheinlich noch Schlesisch kann, oder? Oder würde ich vermuten. Ja, es ist immer schlimm. Gerade weil solche kulturellen Praktiken oder auch Dialekte sind ja nichts, was materiell ist. Und es geht natürlich dann noch einfacher verloren. Okay. So viel zu Armenien. Und das führt uns zu Iberien. Wo jetzt aber nicht mehr so viel kommt. Denn, also Iberien ist im Prinzip die östliche Hälfte des heutigen Georgien. Und das kam bereits im ersten Jahrhundert vor Christus auch mit Rom in Kontakt. Zu Iberien hatten wir auch eine dreiteilige Bonusserie gemacht. Also wer uns dann bei Patreon unterstützen will, kann sich das anhören. Und gleichzeitig, wer also Kontakte zu Rom gab, war auch Iberien im Dunstkreis Persiens. Also auch die waren natürlich von denen beeinflusst. Und gleichzeitig gab es ja auch griechische Kolonien im Schwarzen Meer, auch an der Ostküste. Und durch Handelsaktivitäten stand man auch recht früh mit der griechischen Kultur in Kontakt. Also man sieht, diese Gebiete Armenien, Iberien sind, da gibt es starken kulturellen Austausch. Ich glaube, das unterschätzt man allgemein immer ein bisschen, wie stark die Kulturen dann doch miteinander in Verbindung stehen. Dass auch die Griechen, ich weiß noch, im Geschichtsunterricht haben wir ja oft diesen Gegensatz, hier die Griechen, dort die Perser, aber da gab es auch Verbindungen, also mit Griechen und anderen Kulturen. Wie in Armenien stand auch Iberien natürlich im Spannungsfeld zwischen Rom und Persien und war auch oft ein Kriegsschauplatz beider Mächte. Letztendlich hatten dann die Sassaniden aber schließlich die Oberhoheit über Iberien erlangt, während die Römer wiederum sich im 6. Jahrhundert in Lasica festsetzten. Also Lasica ist die Westhälfte des heutigen Georgiens, also liegt an der Schwarzmeerküste direkt und grenzt dann Iberien an. Und was jetzt die Geschichte des Zoroastrismus angeht, war die Lage ein bisschen ähnlich wie in Armenien, wobei hier die Quellenlage noch schlechter ist. Deswegen reden wir jetzt auch weniger darüber. Zumindest die literarischen Quellen sind schlechter und die iberischen Quellen setzt noch später an, was natürlich alles sehr kompliziert macht. Dafür schaut es archäologisch ein bisschen besser aus. Man hat in jüngerer Zeit in Iberien auch Feuertempel gefunden, wobei das iranische bzw. sassanidische Bauten war. Ja, das heißt, man muss ja auch aufpassen. Es gibt sassanidische Bauten und gleichzeitig lokale Traditionen und da muss man unterscheiden. Und diese Bauten wurden natürlich dort gebaut, als die Sassaniden sich Iberien eingegliedert hatten. Es scheint in Iberien eine doppelte Entwicklung gegeben zu haben. Und zwar kam der Zoroastrismus zweimal ins Land. Einmal brachten ihn die Perser zusammen mit ihren eigenen Göttern, wobei dann in späterer Zeit es nur noch einen georgischen Gott gab, der klar mit dem Zoroastrismus assoziiert werden konnte oder mit den Iranern. Das war Armazdi, wo ich denke mal klar ist, wer damit gemeint war. Und dann durchlief Iberien eine eigene zoroastrische Entwicklung. Einige Jahrhunderte später wurde dann auch Iberien christlich, was natürlich eine kulturelle und politische Annäherung an die Römer bedeutete. Schließlich geriet dann aber das Land unter die Oberhoheit der Sassaniden und wurde schließlich sogar eine Provinz. Die zoroastrische Religion gab es zu diesem Zeitpunkt aber auch noch. Es war nicht komplett christianisiert. Es hatte sich aber von der sassanidischen Variante schon stark entfernt, und zwar so sehr, dass selbst die Sassaniden diese Religion schon irgendwie als fremd angesehen hatten. Und als dann die Sassaniden kamen, brachen sie, wie ihre persischen Vorfahren, wieder ihre Religion mit, aber diesmal eine spätere Variante. Und einige iberische Aristokraten nahmen dann diesen Zoroastrismus an. Und anscheinend haben sie selbst ihren alten Zoroastrismus nicht mehr mit dem sassanidischen Zoroastrismus gleichgesetzt. Das heißt, als dann christliche Iberer zum Zoroastrismus konvertierten, war das keine Rückkonversion in die alte Tradition hinein, sondern es war eine Konversion hin zur neuen zoroastrischen Tradition.
Also es war ihnen nicht mal mehr klar, dass es um die gleiche Gottheit geht?
Also es wurde zumindest nicht identifiziert. Also oder man hat nicht gesagt, okay, ja, wir werden wieder Zoroastrier und wir behaupten, haben dann unsere iberische Tradition, sondern man hat die neue Tradition angenommen. Vielleicht spielen ja auch Aspekte eine Rolle, wie, klar, ich meine, wenn du einen politischen Anreiz hast, dich, deine Religion zu ändern, dann ist es natürlich sinnvoll, die Variante der Oberherren zu übernehmen. Also möglicherweise war es ihm durchaus bewusst, dass auch das der vorherige zoroastrisch war, aber man übernimmt halt den richtigen oder den politisch opportunen Zoroastrismus. Und ich habe mal von einem ähnlichen Phänomen gelesen, und zwar in Japan. Dort war es ja so, die Portugiesen und auch andere Europäer waren im engen Kontakt mit den Japanern, ja, in der frühen Zeit des Kolonialismus, und die brachten dann auch den Katholizismus nach Japan. Allgemein, die katholischen Länder haben eifrig missioniert. Und die christlichen Gemeinden in Japan wuchsen stark an und gewannen auch sehr viel Einfluss, auch politisch. Und natürlich war das auch gut für die Portugiesen. Also das heißt, es hat auch hier eine religiöse, politische Komponente. Und man darf ja nicht vergessen, dass auch eine rege Konkurrenz zwischen europäischen Staaten im Fernen Osten bestand. Also Hauptkonkurrenten waren damals, also im 16. Jahrhundert, Portugiesen, Spanier und Niederländer. Später kamen dann auch die Briten und Franzosen hinzu. Wie dem auch sei, in Japan drehte sich dann der politische Wind. Und das Land begann ja dann, sich abzuschotten von den Europäern oder allgemein von dem Ausland, bis es dann im 19. Jahrhundert gewaltsam von den Amerikanern wieder geöffnet wurde. Also da gab es sogar eine jahrhundertelange Abschottungsgeschichte. Und in dieser Abschottungsgeschichte betrieben die Japaner nur noch sehr, sehr wenig und sehr, sehr stark reguliert Handel mit den Portugiesen zum Beispiel. Und mit dieser Abschottungspolitik begann auch die Verfolgung der Christen. Und der Katholizismus überlebte dort, aber er fristete nur noch ein sehr, sehr kleines Schattendasein in sehr, sehr kleinen Gemeinden, die sie verstecken mussten. Also nur noch ganz klein. Und die hatten natürlich keinen Kontakt mehr zu den anderen Katholiken in anderen Teilen der Welt, ja, weil da die Japaner sich abgeschottet hatten. Und dieser Katholizismus nahm dann viele Elemente der traditionellen japanischen Kultur auf, wie zum Beispiel den Ahnenkult, den es ja so im Christentum nicht gibt eigentlich. Und als es dann eben im 19. Jahrhundert wieder zur Öffnung des Landes kam, kam auch die katholische Kirche wieder ins Land. Und der japanische Katholizismus hatte sich auch so weit wegentwickelt, dass er von der katholischen Kirche dann nicht mehr als richtig katholisch wahrgenommen wurde. Dann haben sie gesagt, nee, das ist nicht richtig, das ist nicht korrekt, was ihr da macht. Und einige Japaner wechselten dann zum traditionellen Katholizismus, also mit dem Papst und so weiter. Und einige andere blieben dann beim alten Glauben.
Das ist eigentlich so eine Art Laborexperiment, was man mit Menschen natürlich machen kann, aber es ist ein interessantes Beispiel für so Laborbedingungen, wie sich Kulturen entwickeln oder weiterentwickeln.
Ja, das stimmt. Und dann, da sieht man eben, wie stark Religionen zwar selbst etwas Kulturelles sind, aber sie werden auch in eine andere Kultur eingebettet. Also es herrscht dann irgendein reger Austausch und dann kann es sich ganz anders entwickeln.
Das mit dem Ahnenkult könnte ich mir natürlich vorstellen, wenn man verfolgt wird, wenn man katholisch oder wenn man christlich ist, und es aber üblich ist, dass alle anderen Japaner Ahnenkult betreiben, dann müssen die ja auch mitmachen, um vielleicht nicht verfolgt zu werden.
Ja, ja. Nee, ich frage mich, also ich kenne mich da jetzt nicht im Detail aus, aber gerade wenn man eine Verfolgungsgeschichte hat, dann kann natürlich Märtyrerkult und Ahnenkult auch ein bisschen so vielleicht zusammen sich so fusionieren oder so. Mhm. Und vielleicht können wir eben uns die Entwicklung in Iberien ähnlich vorstellen. Also das hat der Zoroastrismus hier eine eigene Entwicklung durchgemacht hatte, sodass er dann von den sassanidischen Zoroastriern gar nicht mehr als richtiger Zoroastrismus anerkannt wurde. Und sie dann den richtigen mitgebracht haben. Okay. So viel zum Zoroastrismus in Armenien und Iberien. Ich hoffe, ihr fandet das interessant und versteht jetzt auch die Schwierigkeiten, wenn man sich mit Themen wie Religion beschäftigt und welche Fallstricke sich hier teilweise ergeben, wenn man sich da mit den Quellen beschäftigt. Ja, man muss also immer aufpassen und sich bewusst sein, mit welchen Vorannahmen man an die Quellen herangeht und darauf achten, wie diese Annahmen dann die Interpretation der Quellen beeinflussen. Nächste Folge geht es dann weiter mit dem Zoroastrismus in Zentralasien. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Like da oder ein Abo bei Patreon oder YouTube oder ein Trinkgeld bei Ko-fi. Ansonsten bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.